Und wir bauen jetzt hier um. Es bricht ein bisschen Hektik aus. Wir müssen jetzt technisch einiges umbauen. Wir starten jetzt gleich in die Talkrunde mit Rainer Zittelmann, Christian Lindner. Der Hinweis, auch danach geht's weiter. Vortrag zum Thema die perfekte Immobilienfinanzierung. Vortrag von Daniel Kleinert zum Thema Mehrfamilienhäuser oder mit einem ganz konkreten Objekt. Und dann gibt es da noch eine große Überraschung, etwas Neues, was wir uns ausgedacht haben. Und genau, um was geht's jetzt in der Talkrunde? Also Christian Lindner dürfte bekannt sein, Bundesvorsitzender der FDP, Rainer Zittelmann, Dr. Rainer Zittelmann dürfte auch den meisten bekannt sein. Historiker, Buchautor, Unternehmer, selbst Immobilieninvestor, hat beispielsweise das Buch geschrieben, Psychologie der Superreichen oder Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Wir freuen uns sehr, mit den beiden zu sprechen. Und was wir jetzt hier haben, es steht jetzt ein Tisch vor uns und also vor Stefan, Max und mir. Und wir reden also gleich mit einem Rechner. Das ist eine ganz normale Zoom-Konferenz. Und wir schalten dann einfach den Livestream auf die Zoom-Konferenz. Und dort drin sind eben Christian Lindner und Rainer Zittelmann. Und wir freuen uns auf das Gespräch, wenn die Verbindung mal abbricht. Ihr kennt das alle mit Zoom oder generell Videokonferenzen. Es kann natürlich mal sein, dass wir ein bisschen Verzögerung haben. Dann bitten wir das zu entschuldigen. Aber dann würde ich sagen, wenn es soweit gut aussieht, schalten wir einmal rüber und sagen. Und dann sagen wir, Ton ist auch an.
Jawohl, wir können Sie verstehen.
Wenn Sie jemanden hier mal gar nicht gehört
da muss ich selber, glaube ich, stummen.
Ja, jetzt hören wir Sie wunderbar. Jetzt fragen wir noch einmal. Wir brauchen dann sehr konkret auch gleich für das Thema Preisbremse, dann etwas allgemeiner politische Eingriffe in den Immobilienmarkt. Und dann ja, haben wir noch ein paar Fragen einzeln auch vorbereitet. Aber zuerst mal, Herr Lindner, so haben wir es vereinbart. Haben wir mittlerweile Feedback?
Alles gut.
Okay, scheint zu funktionieren. Gut, wunderbar. Wir haben vereinbart, Linda, Sie fangen an mit einem kleinen Impulsvortrag zur Assetklasse Immobilien und politische Eingriffe in den Immobilienmarkt. Deswegen würde ich direkt an Sie das Wort geben.
Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich will gleich zum Thema Immobilie und Immobilienmarkt etwas sagen. Für mich ist das, was wir dort seit einigen Jahren sehen, symptomatisch für eine Entwicklung, die wir in Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland insgesamt beobachten. Und deshalb erlauben Sie mir einen kleinen aktuellen Lenker auf die tagesaktuelle Situation der Pandemiebekämpfung. Es ist ja völlig klar, dass Covid-19 eine Erkrankung ist, die ernst zu nehmen ist. Aber wir sehen jetzt eine Regierung, die ein edles Motiv, nämlich den Gesundheitsschutz, so umsetzt, dass in Deutschland es zu massiven Eingriffen in die Freizügigkeit der Menschen und auch in die Berufsfreiheit kommt. Ich denke etwa an das Beherbergungsverbot. Das Problem sind aber nicht Familien, die reisen mit ihren Kindern im Herbst auf dem Bauernhof Urlaub machen wollen, sondern das Problem sind Massenhochzeiten, außer Kontrolle geratene Partyszene und anderes mehr. Das heißt, hier wird völlig unverhältnismäßig eingegriffen in die Freiheit der Menschen aus einem edlen Motiv heraus, aber unverhältnismäßig. Und das ist für mich symptomatisch für das, was wir seit einigen Jahren beobachten. Gestatten Sie mir eine zweite Vorbemerkung. Das wird viele betreffen, auch im beruflichen Umfeld. Aus der Gesundheitskrise Corona wird in zunehmendem Maße eine sich zudem noch verschärfende Wirtschaftskrise. Alle staatlichen Hilfen vom Kurzarbeitergeld bis hin zu Sofortzahlungen können auf Dauer den Schaden nicht begrenzen. Wir müssen also sehr rasch zu einer Normalisierung der wirtschaftlichen Situation kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass wieder neue Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen, Geschäftsmodelle neu entstehen können, neue Betriebe gegründet werden. Also raus aus dem Krisenmodus, was für mich bedeutet, ein Moratorium bei neuen bürokratischen Belastungen. Bitte nicht jetzt auch noch ein Lieferkettengesetz und anderes mehr. Nicht noch ein neues Homeoffice-Gesetz, sondern lieber im Gegenteil. Wir haben ja gesehen, Homeoffice funktioniert. Die Menschen gehen damit verantwortungsbewusst um. Sonst wären wir gar nicht so gut durch die Pandemie gekommen. Manches hat noch funktioniert, eben weil Menschen Regeln und bürokratische Fesseln sich selber gelockert haben. Machen wir das doch insgesamt. Also Bonpflicht, Datenschutzgrundverordnung, Dokumentationsverpflichtungen, siehe eben bei Reinhard Zittelmann im Hintergrund die vielen Aktenordner. Also da können wir bürokratisch, glaube ich, etwas abbauen. Zum Zweiten bin ich dafür, dass wir in der Steuer Krisenhilfe leisten. Die Verluste des Jahres 2020 sollten voll verrechnet werden können mit den Gewinnen der Jahre 2018 und 2019. Das wäre eine echte Krisenhilfe. Würde vielen helfen, auch Mittel, Kapital zu haben für Investitionen, um aus der Krise rauszukommen und um wieder Eigenkapital aufzubauen, um die Krisenresilienz für die Zukunft zu verbessern. Und nicht zuletzt, wir brauchen öffentliche Investitionen bei der Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen. Viele Familien sind ja im Stich gelassen worden während der Pandemie, weil das öffentliche Bildungssystem auf Lernen auf Distanz nicht vorbereitet war. So, jetzt komme ich nach diesen zwei Vorbemerkungen zur Asset-Klasse Immobilie. Denn viele der aktuellen Entwicklungen und Probleme, auch der gesellschaftspolitischen Veränderungen, die machen sich insbesondere an der Immobilie fest. Wir haben in Deutschland eine starke Entwicklung in die Metropolen gesehen. Die Menschen wollen urban leben und deshalb ist dort der Wohnraum knapp geworden. Und das hängt nicht zusammen mit Miethaien, die den letzten Cent aus ihren Mieterinnen und Mietern herauspressen wollen, sondern das ist schlicht ein Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Wenn also viele Nachfrager auf ein knappes Angebot treffen, dann erhöht sich der Preis. In der Politik haben das viele aber nicht wahrhaben wollen, sondern machen dann einseitig zum Beispiel private Immobilienbesitzer für die Schwierigkeit, für die Hitze, die Überhitzung vielleicht sogar an den Märkten verantwortlich und greifen dann ein. Erst seit einigen Jahren mit einer Mietpreisbremse, also gesetzlichen Regelungen, die Anpassung der Miete an die allgemeine Preisentwicklung oder an die Marktsituation bremsen, durch Eingriffe auch in die Berechnung des Mietspiegels, um auch dort dämpfend einzuwirken. Und dann eben jetzt zuletzt durch einen Mietendeckel, also die komplette Deckelung der Miete, also sozusagen ein Einfrieren des Marktes. Dadurch wird aber die Situation an den Wohnungsmärkten eben nicht entspannt, denn Angebot und Nachfrage bleiben in einem Missverhältnis. Wenn man also tatsächlich dafür sorgen will, dass Menschen zu einem bezahlbaren Preis Wohnraum haben, dann muss schlicht mehr gebaut werden. Dann helfen nicht Eingriffe in den Markt. Das verwaltet nur den Mangel anders. Dann muss digitalisiert werden beim Baumanagement von der Genehmigung bis zur Bauabnahme, um das zu beschleunigen. Dann müssen die Baustandards angepasst werden. Es kann nicht überall teuer gedämmt werden. Höchste Anforderungen an die Barrierefreiheit, all das treibt den Preis. Drittens muss es dann Flächen geben. Dann muss es also möglich sein, zum Beispiel in Berlin auf dem Tempelhofer Feld Wohnungen zu bauen. Dann muss nachverdichtet werden können. Dann müssen zum Beispiel auch Dachgeschosse ausgebaut werden können. Dann muss das ausgenutzt werden. Paradoxerweise hier in Berlin, dort gibt es einen Mietendeckel. Dort gibt es auch Flächen, die nicht genutzt werden. Auf der anderen Seite Dachgeschosse, die nicht genehmigt werden im Ausbau. Und all das widerspricht nicht nur der Verfassung, es löst vor allem die Situation für die Menschen nicht. Und aus dem Grund haben wir als Freie Demokraten über den Deutschen Bundestag gegen das Gesetz über den Berliner Mietendeckel eine Verfassungsklage eingereicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass das von Karlsruhe verworfen wird, denn es handelt sich ja um eine Enteignung. Übrigens ist eine Enteignung ja auch schon der zukünftig entgangene Gewinn. Hier haben ja Eigentümer kalkuliert, auf viele Jahre eine Finanzierung aufgebaut für ihr Asset vermietete Eigentumswohnung. Und der zukünftige Gewinn, die Anpassung der Miete, das ist auch eine Form von Vermögen. Da sind viele Finanzierungen durchkreuzt worden dadurch. Und bin mir sicher, das hat verfassungsmäßig keinen Bestand. Insgesamt wünsche ich mir, dass die Asset-Klasse Immobilie, auch die selbstgenutzte Immobilie, für viel mehr Menschen verfügbar wird. Das ist die beste Form der Altersversorgung. Wenn man mietfrei im Eigentum wohnt, muss man keine Angst vor steigenden Mieten haben. Und an den Alterseinkünften ist bei vielen Menschen in Deutschland die Miete der größte Posten. Deshalb fürchten sich Menschen in Deutschland auch vor dem Alter und vor Altersarmut in viel ungleich größerer Weise als in südeuropäischen Ländern, als nahezu jedem anderen europäischen Land. Denn die Wohneigentumsquote ist nahezu nirgendwo so niedrig in Europa wie in Deutschland. Und daran müssen wir etwas ändern. Das Ziel kann nicht sein, ein Volk von Mietern zu sein, die am liebsten noch im Volkseigentum, also im enteigneten öffentlichen Wohnungsbesitz leben, sondern das Ziel muss sein, Volkseigentum. Und was kann man dafür tun? Konkrete Forderung wäre ein Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer bis zu einem bestimmten Betrag. Ich sage mal 500.000 Euro pro Kopf sollte die Investition ins selbstgenutzte Immobilieneigentum von der Steuer befreit werden. Außerdem gilt dasselbe wie für den Mietwohnungsbau. Geringere Standards ermöglichen, Flächen ausweisen. Bauland wird dadurch günstiger, um den Menschen zu ermöglichen, den Traum vom eigenen Zuhause zu realisieren. Und damit das noch zusätzlich möglich ist, machen wir uns bitte, befreien wir uns, so will ich sagen, von dem Gedanken, dass Menschen, die Investitionsentscheidungen treffen, nicht wissen, was sie tun. Auch dort haben wir eine Übertreibung in den vergangenen Jahren gesehen mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Da wird Menschen vorgegeben, wie sie ihre Finanzierung aufzustellen haben. Und ich bin jetzt 41, also bestimmte Immobilienvorhaben könnte ich selber schon gar nicht mehr machen, weil der Rechtsetzer, der Regulator mich dazu anhält, dass ich meine Verbindlichkeiten getilgt habe bis zum Eintritt in das Ruhestandsalter. Nur, vielleicht will ich das gar nicht. Vielleicht nehme ich mir die Freiheit heraus, eine Immobilie zu finanzieren, im Wissen, dass ich sie nur 10 oder 15 Jahre halten will und sie dann in den Markt zurückgeben möchte. Dass solche unternehmerische Herangehensweisen an das Immobilieneigentum, die werden gegenwärtig von unserem Regulator ausgeblendet und man wird sozusagen entmündigt in der Art und Weise, wie man seine Verträge schließt. Auch das verhindert Immobilienbesitz und erschwert den Zugang zur Asset-Klasse Immobilie. Ich glaube, die Menschen sind vernünftig und brauchen auch an der Stelle weniger Fesseln, sondern da sollte mehr ermöglicht werden als behindert. Ja, das meine kurzen Gedanken einleitend zu Corona, zur Wirtschaftslage und zur Asset-Klasse Immobilie.
Ja, vielen Dank, Herr Lindner, für die Einleitung. Sehr interessante Aspekte natürlich schon dabei. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein, erstmal in das Thema Mietendeckel. Vielleicht, Dr. Seelemann, vielleicht können Sie einmal kurz das Thema Mietendeckel noch etwas genauer erklären. Was wird da versucht? Was wird genau reguliert? Und wie wirkt sich denn dann jetzt in der Praxis wirklich aus?
Ja, genau. Also es heißt ja erstmal, so ist es bekannt, dass man für 5 Jahre in Berlin die Miete nicht mehr erhöhen darf. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Was das Schlimmere ist, dass man die Miete sogar jetzt ab November reduzieren muss. Ja, also es kann durchaus sein, wenn Sie irgendwo eine Marktmiete hatten von, was weiß ich, 12 €, ja, dass Sie jetzt gesagt bekommen, Sie müssen das auf 8 € reduzieren. Und das ist natürlich ein ganz erheblicher Einbruch in die Vertragsfreiheit, den man sich so gar nicht hat vorstellen können. Da hat der Lindner vollkommen recht. Das ist eine Enteignung. Und das Schlimme dran ist ja auch, dass die Sache eindeutig verfassungswidrig ist. Deswegen begrüße ich auch sehr, das war ja die Initiative der FDP. Die CDU hat sich dann zum Glück nach einigem über Reden angeschlossen, dass jetzt da ein Normenkontrollverfahren in Karlsruhe angestrengt wurde. Weil warum ist es verfassungswidrig? Weil es ist ganz klar geregelt, dass Dinge, die im Bundesrecht bereits geregelt sind, ja, und das ist das Mietrecht, dass die da nicht mehr von dem Land ganz anders geregelt werden können. Ja. Aber genau das hat man hier in Berlin gemacht. Also ein eindeutiger Verfassungsbruch, muss man sagen. Ja. Und ich finde, wir müssen das noch viel mehr skandalisieren und wirklich in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Ich sage das ganz klar, die Regierung, die sozialistische Regierung, die wir hier in Berlin haben, ist eine Regierung der Verfassungsbrecher, weil da sind sich alle Juristen einig, mal mit Ausnahme von ganz wenigen, die ein Gefälligkeitsgutachten für die rot-rot-grüne Regierung ja abgegeben haben, dass das nicht möglich ist. Man sieht es auch in Bayern zum Beispiel, da gab es ja eine Volksinitiative, wo auch praktisch so ein Mietendeckel vorgesehen war. Der wurde dann vor dem Bayerischen Landesverfassungsgericht dagegen geklagt. Ja? Und da war das Ergebnis völlig eindeutig. Und deswegen bin ich auch optimistisch, so wie Herr Lindner, dass das in Karlsruhe das Ergebnis sein wird. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass hier laufend Recht und Gesetz gebrochen wird in Berlin. Das ist auf obere Ebene so. Das ist aber auch, wenn man jetzt mal ins Kleine hineinschaut, da war neulich ein toller Bericht in der Sendung Kontraste, was hier um die besetzten Häuser, Rieger Straße, Liebigstraße und so weiter vorgeht. Da findet permanent jeden Tag Rechtsbruch statt. Ja. Und ich finde das deswegen ganz wichtig, weil wir haben ja nächstes Jahr auch Bundestagswahlen. Und ich bin ganz sicher, dass wenn SPD, Grüne und Linke eine Mehrheit der Mandate hätten. Im Moment sieht es zum Glück nicht danach aus, aber da kann sich schnell viel ändern, dass wir dann auch eine entsprechende Regierung bekommen würden. Und dann wäre das natürlich, das ist auch das erklärte Ziel, dass sie sagen, naja, dann werden wir den Mietendeckel auch auf Bundesebene durchsetzen. Das heißt, das, was jetzt vom Bundesverfassungsgericht voraussichtlich schon allein deswegen als verfassungswidrig verworfen wird, weil es einfach nicht in der Landeskompetenz liegt, ja, das würde dann auf Bundesebene beschlossen. Und ja, das ist tatsächlich der Marsch in den Sozialismus. Und da hat Herr Lindner vollkommen recht. Das ist nur ein Symptom von vielem, weil wir sehen ja die gleichen Entwicklungen auch zum Beispiel in der Automobilwirtschaft, die zunehmend faktisch in eine Planwirtschaft umgewandelt wird, dass nicht mehr die Unternehmen bestimmen, was produziert wird, sondern dass irgendwelche Brüsseler Flottenziele das vorgeben. Also das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung und ja, das von mir dazu.
Darf ich einen Satz noch ergänzen? Weil man muss die Strategie sehen, die dahinter steckt in Berlin. Ich glaube, dass der Senat vielleicht sogar einkalkuliert und in Kauf nimmt, dass der Mietendeckel irgendwann verworfen wird. Aber dahinter steckt eine Strategie der Verunsicherung privater Investoren, Bauträger. Die möchte man in Wahrheit gar nicht in Berlin im Markt haben. Gleichzeitig kauft in ganz großem Umfang die Landesregierung in Berlin Immobilien, Wohnungsbesitz zurück in die öffentliche Hand, wird also selber Vermieter oder geht in einzelnen Bezirken sogar dazu über, unter Beugung des Rechts genossenschaftliche Eigentümer zu bevorteilen, die es noch gar nicht gibt. Es gibt einen grünen Baustadtrat, der hat Vorkaufsrechte genutzt, aber hat insbesondere auch fingiert, es gäbe genossenschaftliche Interessenten, die es noch gar nicht gab, die gar keine Finanzierung hatten. Das ist schlicht Rechtsbruch. Ich glaube, dass eine Strategie darauf ausgelegt ist, private Investoren zu verschrecken. Das Ergebnis wird aber katastrophal sein, auch für die Mieterinnen und Mieter und für den Markt insgesamt. Denn wenn es keine neuen Investitionen gibt, bedeutet das, die Immobilien werden auch nicht gepflegt. Beim Mietendeckel oder bei der Mietpreisbremse, dann wird man nicht sanieren, da wird man nicht neue Toiletten einbauen. Beim Milieuschutz durch die Gentrifizierung, dann wird man nicht aufwerten und modernisieren. Das heißt, es kommt zu einem schleichenden Verfall durch zu geringe Investitionen. Es wird natürlich das öffentliche Budget strapaziert, sprich, es geht in die Verschuldung der öffentlichen Hand. Also das hat enorme negative Auswirkungen und ist pure Ideologie.
Ja, ich darf vielleicht auch noch eine Sache noch mal unterstreichen. Die ganze Sache, das ist ja nicht nur Theorie, was Herr Lindner sagt, weil es ist ja schon ausprobiert worden. Weil wir haben zwei Glaubenssätze hier in Berlin. Glaubenssatz 1 heißt, nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen. Ja, weil das ist ja der erste Schritt nur zur Enteignung. Es gibt ja in Berlin diese Enteignungsinitiative, nach der also alle zunächst mal die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, enteignet werden sollen. Und das muss man jetzt auch verstehen, das ist eine Zwei-Phasen-Strategie. Das sagen die Linken auch so. Zunächst wird durch den Mietendeckel praktisch der Verkehrswert heruntergeprügelt. Und wenn dann der Verkehrswert runtergeprügelt wird, dann ist natürlich das, was dann als Kompensation bei zu einer Enteignung zu zahlen ist, weniger, ja, wobei man dann zusätzlich noch einen erheblichen Discount darauf dann setzen will, sodass es im faktischen eine entschädigungslose Enteignung wird. Also der erste Glaubenssatz, was Herr Lindner eben auch gesagt hat, dass hier permanent dann zum Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg das Vorkaufsrecht ausübt, der heißt nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen. Und das zweite ist dieser Mietendeckel. Und der Mietendeckel, das wissen viele gar nicht, der ist keine Erfindung jetzt des rot-rot-grünen Senates, sondern er ist eine Erfindung von Adolf Hitler, weil der Mietendeckel ist erstmals von Adolf Hitler im Dritten Reich eingeführt worden. Und das Gesetz ist fast unverändert dann von Walter Ulbricht sofort geschrieben worden und hat dann in ähnlicher Weise fortbestanden bis zum Ende der DDR. Und das Ende kennen wir, weil die Wohnungsbestände waren 1989 in Ostdeutschland in einem absolut katastrophalen Zustand. Das wissen viele gar nicht. Zwei Drittel der Wohnungen hatten nur Kohleofen noch. 1989, ja. 20% hatten nicht mal ein Bad. Viele hatten keine Toilette, ja. Wir mussten ja dann durch Steuermittel, die sogenannte Sonder-AFA Ost, 80 Milliarden investieren, damit überhaupt da wieder Wohnraum saniert und geschaffen wurde, weil das völlig zerfallen ist. Das heißt, was meine ich damit? Das, was jetzt als neu ausgegeben wird, ja, nämlich diese Ideologie, erstens nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen, zweitens Mieteldecken, ist eine uralte Geschichte, die wurde längst probiert. Und wenn man dann immer, wenn uns dann Grüne und Linke sagen, kommt mir nicht mit der DDR-Keule, dann sage ich, doch natürlich, weil das ist ja genau das, was auch die Grundüberzeugung in der DDR war. Und das, also die Linkspartei, aber auch Teile der Grünen, der SPD, besonders bei der Linken, das kommt mir so vor, wie jetzt sagen wir, ein Autofahrer, der ist gerade eben vor einen Baum gefahren, steigt dann aus und sagt, ich bin jetzt der Fahrlehrer, aber wiederholt nochmal genau das, wo er eben mit gegen den Baum gefahren ist.
Wenn wir es mal einmal umdrehen und mal sagen, okay, was will ich eigentlich erreichen mit der ganzen Aktion oder was möchte ich verhindern, dass es weitergeht? Ja, dann könnte man ja sagen, okay, es geht eigentlich darum, die Investoren schrauben die Mieten immer weiter hoch und der Wohnraum in Berlin ist halt tatsächlich nicht mehr bezahlbar und irgendwann wohnen in Berlin-Mitte und in den guten Bezirken wohnen nur noch die reichen Leute, die sich das leisten können und alle anderen werden rausgedrängt. Und wenn man jetzt tatsächlich das Ziel hat, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Sie haben schon ein bisschen angedeutet, Herr Lindner, mit Angebot und Nachfrage, wie müsste man es denn dann machen und so, dass auch die Investoren dabei nicht auf der Strecke bleiben?
Also zunächst einmal kann man das Angebot dadurch ausweiten, dass man zusätzliche Flächen bereitstellt. Das ist ja auch ein Problem, wenn viele Wohnungen gar nicht entstehen können, weil Flächen nicht ausgewiesen werden. Man will dann nicht verdichten. Man will etwa das Tempelhofer Feld, bleiben wir in Berlin, das will man nicht auch nur teilweise bebauen. Aber das ist ein Problem nicht nur von Berlin, sondern an vielen anderen Städten auch. Ich bin gerade hier in Nordrhein-Westfalen, in Köln. Auch das ist ein hochverdichteter Raum. Und über viele Jahre haben hier Sozialdemokraten und Grüne als Landesregierung im Landesplanungsrecht keine neuen Wohngebiete, keine neuen Gewerbegebiete ausgewiesen, sondern im Gegenteil, es sind sogar Flächen abgemeldet worden aus den Flächennutzungsplänen. Und das führt natürlich zu einer Verknappung des Raums, der bebaut werden kann. Also das wäre das Erste. Das Zweite, das hatte ich eben schon angesprochen, sind die Baustandards, die enorm erhöht worden sind in den vergangenen Jahren, in den Landesbauordnungen. Viele, viele Bestimmungen für die Barrierefreiheit, ökologische Fragen. Auch das treibt, ich meine, unverhältnismäßig an. Und zum Dritten könnten wir natürlich auch zusätzliches Kapital mobilisieren für die Investition auch in bezahlbaren Wohnraum, wenn sich das stärker rentieren würde. Also ich würde doch eher über einen Anreiz arbeiten, indem zum Beispiel die Abschreibung verbessert wird für die vermieteten Objekte. Das würde die Attraktivität des Investments erhöhen. Und wenn man dann, wofür ich durchaus bin, wenn man dann noch soziale Zwecke verfolgt und nicht nur an ein Milieu haben will in einer Immobilie oder in einem Stadtteil, dann spricht nichts dagegen, dass man bei der Erteilung einer Baugenehmigung eine Quote vorsieht, auch von bezahlbaren Wohnungen oder günstigeren Wohnungen. Das heißt also, ich würde mit mir sprechen lassen, diesen Eingriff in die Vertragsfreiheit beziehungsweise in den Markt auch noch vorzunehmen für soziale Zwecke. Es würde etwa so aussehen, Sie entwickeln 50 Wohnungen und die Top-Immobilien in der obersten Etage, Penthouse, die sind dann Eigentumswohnungen zu einem hohen Quadratmeterpreis. Aber in Etage 2 und 3, dort hat man dann günstigere Bedingungen. Das wäre ja sogar noch ein Kompromiss, über den man sprechen kann. Aber das setzt eben voraus, dass insgesamt es ein stärkeres Baugeschehen gäbe. Das wären Möglichkeiten, wie schnell Wohnungen geschaffen werden können, auch bezahlbare. Das, was wir jetzt erleben, die Eingriffe in den Markt jedenfalls, schaffen nicht nur keine Wohnungen, sondern es gibt eine Reihe von wissenschaftlichen Evaluationen, die gezeigt haben, dass die sogenannte Mietpreisbremse, das eins milder als der Mietendeckel, dass die Mietpreisbremse dazu geführt hat, dass die Mietsituation sich eher verschlechtert hat, also Mieten gestiegen sind, weil die gesetzlichen Möglichkeiten, die es gibt, dann komplett ausgeschöpft worden sind in einer Kommune, weil nämlich die privaten Vermieter, die sonst vielleicht viel weniger die Möglichkeiten genutzt hätten, die Befürchtung hatten, dass es zu einer weiteren Verschärfung kommt. Und so sind alle Erhöhungsrunden ausgeschöpft worden, auch von der älteren Dame, die nur zwei Wohnungen hat als Altersversorgung. Die hat dann voll die Mietsteigerungsmöglichkeiten ausgeschöpft, was sie sonst vielleicht nicht gemacht hätte, immer in der Angst, bald kommt die nächste Verschärfung des Gesetzgebers. Da hat also die Mietpreisbremse in bestimmten Lagen sogar den gegenteiligen Effekt erzielt.
Ich meine, wir müssen ja sehen, die Investoren, die Projektentwickler wollen ja bauen. Ich kenne so viele Beispiele, ich kenne ja die ganzen Projektentwickler hier in Berlin, die seit Jahren schon versuchen, Wohnungsprojekte mit hunderten Wohnungen und keineswegs so Luxuswohnungen auch dabei günstige Wohnungen bauen wollen. Und was verhindert wird, gerade in Kreuzberg, also die jahrelang an der Nase herumgeführt werden. Und ich meine, deswegen die Frage, was kann man tun, wenn das Auto nicht fährt, weil einer die ganze Zeit voll auf der Bremse steht, dann sage ich einfach mal den Fuß von der Bremse erst mal wegnehmen. Also wenn man den Florian Schmidt schon mal zum Beispiel nach Hause schicken würde und der wieder spanischen Gitarrenunterricht gibt, was er ursprünglich mal gelernt hat, dann wäre das also schon für den Wohnungsmarkt in Kreuzberg ein wunderbares Programm, was auf jeden Fall für mehr Wohnraum sorgen wird. Und dann könnte er wirklich wieder sich auf das konzentrieren, wovon er was versteht. Ja. Und ich sage mal ein Beispiel, was die FDP jetzt hier macht in Berlin, was ich auch unterstützt habe. Ja. Die FDP wird jetzt hier auch ein Volksbegehren, Volksentscheid für eine teilweise Bebauung auf dem Tempelhofer Feld machen. Ja. Und dafür sammeln wir im Moment Unterschriften. Ich bin da auch dabei. Ich habe das auch finanziell von Anfang an unterstützt. Und übrigens, obwohl ich an sich ein Gegner von Volksbegehren und Volksentscheiden bin, sage ich mal dazu. Aber in dem Fall wird ja ein unsinniger Volksentscheid rückgängig gemacht. Und deswegen bin ich mal in dem Fall dafür. Warum? Weil es war ja tatsächlich ein Volksentscheid, dass das ganze Tempelhofer Feld nicht gebaut werden soll, was völlig unsinnig ist. Und ich glaube, es gibt im Moment auch eine Mehrheit, das zeigen auch Umfragen in der Bevölkerung in Berlin, dass man sieht, angesichts der Wohnungsknappheit, das kann man nicht machen. Eine behutsame Bebauung, da ist absolut sinnvoll. Und da bin ich mal gespannt. Und da werden wir eins mal erleben. Ja, und das ist nämlich das Absurde. Die Parteien, die immer sagen, wir sind für plebiszitäre Demokratie, direkte Demokratie, für Volksbegehren, Volksentscheide, die sind nämlich nur dann dafür, wenn sie selbst ihre eigenen Anliegen das sind oder wenn sie sich dabei ausrechnen, dass sie selbst gewinnen. Das kann ich vielleicht am anderen Beispiel noch demonstrieren. Auch die FDP hier in Berlin hatte ja initiiert ein Volksbegehren zum Thema Flughafen Tegel, dass der aufrechterhalten wird, ja, und hat auch eine Mehrheit bekommen, aber die sozialistische Regierung in Berlin hat das einfach ignoriert. Ja? Das heißt, die gleichen, die sonst immer sprechen, jawohl, wir brauchen mehr Demokratie, direkte Demokratie, mehr Volksentscheide, ignorieren das. Und ich bin mal ganz gespannt, was da jetzt geschehen wird, wenn so ein Volksbegehren, Volksentscheid zur Bebauung vom Tempelhofer Feld kommt. Dann werden wir nämlich mal sehen, wer diejenigen sind in der Stadt, die bauen wollen, nämlich die Projektentwickler, die Bauträger, wer dafür ist, beispielsweise die FDP, und wer sich gegen das Bauen stellt, nämlich hier Rot-Rot-Grün, weil das ist ja das Schlimme, dass hier so eine Sündenbock-Theorie betrieben wird. Das hat der Lindner vorhin auch gesagt, dass für die ganzen Fehlentwicklungen dann Immobilienleute als Sündenbock, und das hat auch eine dermaßen aggressive Form angenommen. Also hier gibt es ja Projektentwickler, die nur noch mit Bodyguards durch die Gegend gehen können. Hier hat es Demonstrationen gegeben, muss man sich mal vorstellen, mit einem großen Plakat Kill your landlord, ja, also töte deinen Vermieter. Ja, jetzt muss man sich mal als Gedankenexperiment überlegen, da wäre irgendeine Demonstration, wo irgendwelche, was weiß ich, Rechtsradikalen fordern würde, tötet irgendwie Angehörige von der Minderheit. Da wäre die Erregung zu Recht groß und alle wären empört. Aber tötet einen Vermieter? Nö, warum nicht? Ist ganz lustig, kann man vielleicht auch drüber lachen. Es fängt schon so bei Sachen an wie so Sprüche, die Linke hier überall plakatiert. Miethaie zu Fischstäbchen. Ja? Bevor man ein Miethaie zum Fischstäbchen macht, muss er erst mal umgebracht werden. Ja? Und das finden manche vielleicht lustig. Die haben auch hier zum Beispiel plakatiert gegen die Stadt der Reichen. Daneben stand eine Guillotine. Ja? Es gibt jetzt sogar, habe ich neulich gesehen auf Facebook, da war so einer, der hat sich als Kommunikationsspezialist für die Linken ausgegeben. Der hatte einen Ohrring und der Ohrring war eine Guillotine. Ja? Das können Sie auch im Internet kaufen. So, eat the rich und daneben eine Guillotine. Ja? Und ich finde es unglaublich, was da alles geschieht. Und da werden also praktisch Minderheiten, ich sag mal auch reiche Menschen und auch Vermieter sind eine Minderheit, zu Sündenbock gemacht und mit einer aggressiven Rhetorik, die man sich zu Recht bei jeder anderen Minderheit verbinden würde.
Jetzt machen wir richtig Lust auf Immobilienkauf in Berlin.
Ja, tatsächlich auch ein bisschen selbst verschuldet dann von Berlin. Ne? Also wir selbst haben auch einen Immobilienankauf gehabt und haben wie von selbstverständlich geschrieben, gut, bei Instandhaltung planen wir null ein, weil warum sollen wir das jetzt tun? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben am Ende dann auch tatsächlich gar nicht gekauft. Jetzt vielleicht noch ein konkretes Thema und dann können wir uns ein bisschen allgemeiner anschauen, ob es überhaupt politische Eingriffe gibt in den Immobilienmarkt, die Sinn machen. Aber eine Frage noch eben, Mietpreisbremse. Die ist ja jetzt seit 5 Jahren da, gilt für angespannte Wohnungsmärkte. Herr Lindner, Sie haben so ein bisschen angedeutet schon, vielleicht können Sie mal starten, Herr Zittelmann. Hat das jetzt irgendwie funktioniert, den gewünschten Effekt gehabt oder wie funktioniert die Mietpreisbremse?
Also ich kann mal für mich in Anspruch nehmen, ich war damals der allererste, der gesagt hat, es kommt sowas wie eine Mietpreisbremse. Es gibt ja viele Zweckoptimisten der Immobilienbranche, die haben dann gesagt, nee, das wird nicht kommen. Und dann haben die mir alle erzählt, ja, das kommt aber nur für fünf Jahre. Da habe ich damals schon Wetten angeboten, hat allerdings niemand angenommen, um 10.000 Euro, dass ich gesagt habe, die wird nach 5 Jahren natürlich verlängert für weitere 5 Jahre. Ja. Und ich biete jetzt noch eine Wette an, bevor die FDP 51% der Stimmen bekommt, wird die Mietpreisbremse auch nicht wieder abgeschafft. Ja. Das heißt, wir haben das hier mit einem dauerhaften Instrumentarium zu tun, was natürlich nicht die erhoffte Wirkung erzielt. Ja. Und das ist aber das, der Ökonom Ludwig von Mises hat es mal die Interventionsspirale genannt. Ja. Also man kann das ganz einfach so beschreiben, da geht einer in die falsche Richtung und sieht, er kommt nicht an. Und dann sagt er, oh, da muss ich schneller gehen. Ja. Das ist dann die Folgerung. Und das heißt, dasselbe ist mit den Interventionen. Man macht da also eine Mietpreisbremse und sieht, dass die Wirkungen, die beabsichtigt werden, nicht erzielt werden. Aber statt dann zuzugeben und zu sagen, das war eine schlechte Idee und wir schaffen das jetzt ab, wird stattdessen die Sache verschärft. Und auch das hatte ich damals schon vorausgesagt, dass wir haben ja schon mehrere Verschärfungen gehabt der Mietpreisbremse. Und ich befürchte auch, dass man weitere Verschärfungen haben wird. Und dazu kommen dann noch als nächste Stufen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber sollte man auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, dass jetzt ja praktisch so ein Aufteilungsverbot oder Genehmigungsvorbehalt nicht nur in Milieuschutzgebieten, wo es sowieso schon gibt, sondern generell deutschlandweit kommen soll. Ja, und da haben wir leider immer die gleiche Entwicklung, dass wir zuerst gefordert von der Linkspartei oder von den Grünen, die SPD, die ist dann mit einer gewissen Verzögerung die aber immer kürzer wird, dabei. Die CDU, die wehrt sich erst dagegen, sagt, nee, da sind wir dagegen, um dann aber genau darauf einzusteigen. Ja, das ist im Prinzip leider die fatale Entwicklung. Das war ja auch bei der Mietpreisbremse so, die also zuerst nur eine Idee war von Linken, dann von der SPD. Und die CDU hat immer gesagt, nee, wir sind dagegen. Und dann hat sie selbst geschrieben und hat auch alle Verschärfungen letztlich mitgemacht. Und das ist, ja, wie gesagt, eine Interventionsspirale, die erst angefangen hat und von der ich befürchte, dass die auch weitergehen wird.
Also wir können das Mikrofon ein bisschen näher an Ihren Mund nochmal biegen, das ist nochmal kurz, genau, dann ist wieder
so, ist es lauter. Ist es besser so? Ich versuche mal so ein bisschen lauter zu stellen, so.
Das ist perfekt.
Perfekt, wunderbar.
Ist besser? Ja, okay.
Ja, ich bin ja in der Projektentwicklung tätig und wir machen auch viel Sanierungen und es ist also heftig, was einem da für Steine in den Weg geworfen werden, um quasi zu verhindern, dass man Wohnraum schafft. Und diese Wohnungsfrage ist ja nicht erst seit vorgestern, die begleitet uns ja schon länger, als wie wir alle alt sind hier. Und es wurde nur temporär im Endeffekt seitens des Staates sozusagen da eingegriffen und nicht nachhaltig. Wenn man nach Europa guckt, sind da stellenweise nachhaltige Programme, die einfach auch diese Lagen entspannen. Und dazu das Baurecht an sich, wie Sie schon angesprochen haben, Herr Lindner, und auch natürlich auch diese Genehmigungsdauer von so Projekten, da werden dann mit Eidechsen, muss man Eidechsenhabitate anlegen, habe ich alles schon erlebt, ja, was alles um Monate, Jahre verzögert, um da dann im Endeffekt auch Stein auf Stein bauen zu dürfen. Und was mich konkret, es ist ja eine der hauptsozialen Fragen unserer Zeit, was mich im Endeffekt konkret noch neben den genannten Punkten interessieren würde, vielleicht an Sie, Herr Dr. Zittelmann, warum ist es bei uns in Deutschland gefühlt drastischer, dieser, sage ich mal, Sprengstoff, als in anderen Ländern?
Also erstmal eine Ergänzung, weil Sie sagen, die Zeitdauer. Ich lasse manchmal die Leute raten, was sie denken, wie lange so ein B-Plan in Berlin dauert. Ja? Wissen Sie es, wie lange das durchschnittlich ist in Berlin?
Zwischen 12 und 24 Monaten, ja.
Also 12 Jahre, B-Plan, sage ich. Ja? Nicht nur Baugenehmigung, B-Plan. Ja? B-Plan haben wir 12 Jahre inzwischen. Ja? Das ist also, das wissen viele gar nicht. Ja? Ob das jetzt in Deutschland so viel schlimmer ist als woanders, das weiß ich nicht. Wir haben die Eingriffe. Ich habe sogar in New York, wo ich auch zwei Wohnungen habe, ja, da haben wir nicht ganz so drastisch wie jetzt der Mietendeckel, aber da haben wir auch ähnliche Eingriffe jetzt vom Staat. Ja? Das gibt es in London auch. Also wir haben eigentlich weltweit eine Tendenz, die geht in Richtung mehr Staat, weniger Markt. Und das ist im Grunde traurig, weil wir hatten in den 80er Jahren eine gegenteilige Tendenz. Damals war Maggie Thatcher, Ronald Reagan, Maggie Thatcher, die Großbritannien wieder zum großartigen Land gemacht hatte und für viele neue Jobs gesorgt hat, Ronald Reagan auch. Wir hatten in China Deng Xiaoping, wo dann 800 Millionen Menschen durch mehr Kapitalismus der Armut entronnen sind. Wir haben auch hier in Deutschland dann die Reformen gehabt von Gerhard Schröder, die ja immer noch Basis sind, auch für das, was wir heute an wirtschaftlichem Wohlstand haben. Wir hatten in Schweden die Reformen und jetzt geht alles nicht nur in Deutschland, sondern ich sehe das tatsächlich als weltweiter Trend in die entgegengesetzte Richtung, nämlich der Glaube, dass mehr Staat die Lösung für Probleme bedeutet. Und Sie kennen ja meine These, Titel von meinem Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und das ist nicht irgendeine Theorie, sondern wenn man sich die Geschichte ansieht, kann man sehen, dass das tatsächlich funktioniert hat und dass das Gegenmodell, nämlich immer mehr Staat und immer mehr Planung noch nirgendwo und zu keinem Zeitpunkt auf der Welt irgendwo funktioniert hat.
Wir können ja auch feststellen, dass der mit größte Kostentreiber beim Wohnen der Staat selbst ist. Wir sollten nicht nur die Kaltmiete betrachten, sondern die Warmmiete. Und bei der Warmmiete gehen eben die steigenden Energiekosten mit ein. Wir haben in Deutschland inzwischen die höchsten Strompreise weltweit, auch für den BAföG-Empfänger und die Rentnerin. Und die Warmmiete, die wird getrieben durch staatliche Eingriffe und eine, wie ich finde, durch Subventionen sehr stark verzerrte Energiepolitik. Zu den Eingriffen im Wohnungsmarkt, ja, es gibt noch andere hochregulierte Wohnungsmärkte, traditionell beispielsweise Wien. Das führt allerdings nicht dazu, dass es da besonders sozial zugeht, sondern viele Mietinteressenten haben gar keine Möglichkeit, an einen Vertrag zu kommen, weil die sehr günstigen Wohnungen, die werden gewissermaßen vererbt oder stehen leer. Und wenn sie mal weitergegeben werden, wer weiß, ob der Hausverwalter nicht für die günstige Mietwohnung unter der Tür durch nochmal 500 Euro bekommt, dafür, dass man den Zuschlag bekommt. Oder man muss die Schrottküche für 20.000 Euro Abstand mit übernehmen. Also da hat man dann sehr schnell andere Formen, wie das Wasser sich seinen Weg sucht. Ich will noch zwei Dinge ergänzen für die starken Eingriffe in den Markt, die wir gegenwärtig befürchten müssen, weil es politische Weichenstellungen sind, die vorgenommen werden. Die Frage Umwidmung von Mietwohnung in Eigentumswohnung. Das ist in der politischen Diskussion so schwelend, das taucht ab und an auf. An vielen Stellen höre ich, dass demnächst es gesetzliche Regelungen geben könnte, die begrenzen oder gar verhindern, dass vermietete Wohnungen zu Eigentumswohnungen gehen, also man sie weiterverkauft. Und an vielen Stellen, wie etwa in Hamburg, gibt es bereits den politischen Willen, dass es keinerlei Einfamilienhäuser mehr geben soll, für die Flächen ausgewiesen werden oder die genehmigt werden. Das ist ein politisches Vorhaben, ein Prestigeprojekt unserer geschätzten Mitbewerber von Bündnis 90 Die Grünen, die nämlich der Auffassung sind, dass die umbaute Fläche pro Person beim Einfamilienhaus unverhältnismäßig und unökologisch groß ist, weshalb generell keine Einfamilienhäuser mehr genehmigt werden sollen. Das halte ich ebenfalls übrigens für töricht, weil es für viele ein Lebensziel ist und wir sollten den Menschen diese Möglichkeit weiter eröffnen, statt es weiter zu beschränken. Wenn man günstig wohnen will, wir haben ja so eine kleine Maßnahmensammlung jetzt hier aufgemacht, dann neben der Beschleunigung von Baugenehmigungen und von Flächen, die man bereitstellt, gibt es auch eine weitere Möglichkeit. Ich bin ja heute nicht im FDP-Wahlkampf-Modus, deshalb beschreibe ich, was in der politischen Debatte ist. In der Debatte könnte natürlich auch eine Rolle spielen, dass wir das Instrument der Erbpacht wieder nutzen. Das heißt, Flächen, die dem Staat oder der Kommune gehören, die werden nicht komplett privatisiert, sondern werden im Erbpachtverfahren abgegeben. Auch das könnte ein gesellschaftlicher Kompromiss sein. Beispielsweise in London wird dieses Instrument ja genutzt. Die sehr starke Steigerung des Immobilienwerts wird ein Stück dadurch gebremst, dass eben in jedem Jahr weniger Zeit übrig bleibt, bis man wieder neu sich um Erbpacht bemühen muss. Ist jetzt nicht die reine marktwirtschaftliche Lehre, lieber Rainer Zittelmann, aber wie gesagt, für den Instrumentenkasten eine Ergänzung.
Du hast noch eine Ergänzung, Marc? Ja, also auch das Thema, wie gesagt, auch Genehmigungsverfahren, da sind wir jetzt auch bei den 12 bis 25 Monaten, wie lange die dauern, ja, bis du eine Baugenehmigung erhältst. Und es ist natürlich für den Investor ein extremer Kraftakt, die Zeit zu überbrücken. Und B-Plan-Verfahren ganz zu schweigen, aber dann da siedle ich ja noch die Eidechsen um, bis da irgendwie was gebaut wird. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Entwicklung, auch das Thema zentrale Innenstadt, Dachgeschossausbau, ja, Stellplatznachweise, Ablösen von Stellplätzen wird verweigert etc. Und da haben wir wirklich massive Probleme, wir könnten sehr, sehr viel weiter sein und da bedanke ich mich dann auch nochmal für Ihre Einschätzung.
Ist übrigens nicht nur in Berlin so, ne? Der Vollständigkeit halber müssen wir sagen, in München gibt es ähnliche Probleme und das ist nun eine Kommune, ne? Seit Jahrzehnten in SPD-Hand.
Ja, vielleicht auch nochmal eine Ergänzung. Also ich habe ja jahrelang, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, Berliner Immobilienrunde nennt sich das, wo praktisch die führenden Projektentwickler in Frankfurt, in München, in Köln, in Berlin, in Hamburg referieren. Und da kriege ich die ganzen Fälle immer hautnah mit, wie dann tatsächlich Bauen systematisch verhindert wird. Und das weiß die Öffentlichkeit nicht, weil die gehen leider auch nicht an die Medien. Irgendwo verstehe ich es auch, weil die haben Angst, naja, wenn ich jetzt die Sache öffentlich mache, dann habe ich es dann endgültig verkackt und dann werden die mir noch schlimmer mitspielen. Ich hatte eigentlich die Idee, aber die lässt sich aus dem Grund wahrscheinlich nicht verwirklichen. Man müsste jährlich ein Schwarzbuch Wohnungsbauverhinderung machen, so ähnlich wie der Bund der Steuerzahler ein Schwarzbuch macht, wo man alle die Fälle mal plastisch aufzählt, wie tatsächlich in Deutschland Wohnungsbau massiv verhindert wird. Also ich könnte da tagelang tatsächlich von morgens bis abends Beispiele aufführen, will ich jetzt nicht, dafür haben wir nicht die Zeit, von völlig absurden Dingen, da denkt man wirklich, dass man in Absurdistan lebt, ja, und die dringen aber nicht an die Öffentlichkeit, ja, weil der Projektentwickler, der es weiß, die Profis, ja, die wissen es alle, geht nicht mit an die Öffentlichkeit, weil er Angst hat, dann halt, dass er dann gar nichts mehr genehmigt bekommt am Schluss, und das ist eine ganz große Tragödie. Ich glaube auch, dass die meisten Politiker das nicht wissen, die Profis wissen alle, aber es wird permanent den Projektentwicklern irgendwo werden Steine in den Weg gelegt, um denen das Leben schwierig zu machen.
Also ich würde mal sagen, wir gehen mal, also es ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden, das ist auch der Grund, warum wir ja gesagt haben, wir wollen hier über politische Eingriffe in den Immobilienmarkt reden. Es ist eigentlich das dominierende Risiko. Wir wollen hier mit der Community über die entscheidenden Risiken sprechen. Da gab es auch mal andere, die wollen wir viel diskutieren. Mittlerweile haben politische Eingriffe ganz klar Platz 1 eingenommen als Risiken für den Immobilieninvestor.
Der Endgegner,
so ist es. Und jetzt würde ich gerne aber mal ganz zurück in die Praxis kommen. Erzähl mal, wir haben heute Morgen noch telefoniert. Sie selbst sind auch erfahrener Immobilieninvestor. Sie haben, glaube ich, 1986 die erste Immobilie gekauft. Wir haben gesagt, Sie können vielleicht davon noch ein paar Tipps und Tricks weitergeben. Wie gehen Sie denn an den Immobilienkauf ran? Wie prüfen, bewerten Sie eine Immobilie?
Also es war sogar in der Tat erst 10 Jahre später. Ich habe da ganz spät erst angefangen, 1996. Ja. Ich hatte damals wenig Ahnung von Immobilien und hatte 2 zur Auswahl. Es war noch die Zeit Fördergebietsgesetz Sonder AV Ost. Die eine war so vor den Toren von Berlin, Neubau, war steuerlich vorteilhaft. Und das andere war eine Modernisierungsgeschichte in Potsdam. Und das eine hat natürlich wunderschön ausgesehen, dieser Neubau. Das andere hat schrecklich ausgesehen. Da hat man gedacht, da springt einem eine Ratte ins Gesicht. Das hat ungefähr vom Zustand so ähnlich ausgesehen wie die Liebigstraße, wo man die Fotos gestern gesehen hat. Ja, so, und dann sagt mir aber der Makler, ja, das ist toll, da ist also bei der neuen Wohnung, da ist es ein ganz sicherer Mieter, das ist ein Richter, also ein Beamter, da kann gar nichts passieren. Aber ich habe damals schon gesagt, ich will den mal sehen, ich will das mich mal angucken, ich will mit dem Mann reden. Dann kam ich rein und dann hat er erstens gesagt, ja, ich habe mich mit meiner Frau zerstritten, aber ich glaube, wir verstehen es bald wieder besser und dann kann ich auch wieder zurück in meine alte Wohnung. Also das war der sichere Mieter. Und dazu hat er mir noch erzählt, dass er immer um 23.20 Uhr die ganze Wohnung vibriert, weil dann irgendwo der Zug nach St. Petersburg vorbeifährt, weil da war in der Nähe eine Eisenbahnlinie. Also die Wohnung habe ich nicht gekauft. Ich habe dann die andere gekauft, die ich noch bis heute habe. Und das ist vielleicht auch ein Tipp. Ich habe das immer so gemacht, dass ich mit den Mietern gesprochen habe. Auch wenn ich Mehrfamilienhäuser gekauft habe, ja, dann habe ich vorher mit den Mietern gesprochen, weil die Mieter sind die besten Experten für die Wohnungen, ja. Also, und zwar nicht der einzelne Mieter, der Makler jetzt irgendwo für sie ausgesucht hat und der im Zweifelsfall noch vorhin 50-Euro-Schein bekommen hat, damit er alles in besten Farben schildert, ja. Sondern ich bin auch unvorbereitet, wirklich samstags höflich, habe geklingelt und habe gesagt, ich überlege mir, das Haus zu kaufen. Sagen Sie doch mal, was bei Ihnen nicht in Ordnung ist an Problemen, zum Beispiel gibt es hier Feuchtigkeitsprobleme oder Schimmel und. Und die Mieter, die waren sehr kooperativ, die haben ja wirklich das Haus gekannt und haben das, und ich weiß noch einen Fall, da hatte ich vorher den Verkäufer gefragt, ja, ich habe da immer so eine Liste, gibt Schwamm, gibt es Holzbock, gibt es Asbest, gibt es Schimmel und. Nee, gibt es alles nicht. Und dann mit dem ersten Mieter schon, der ich spreche, der sagt mir, ja, ich habe hier so ein Handbuch Do-it-yourself-Schimmelsanierung, habe ich schon alles gemacht, aber ich habe es auch dem unten auch weitergegeben, der hat es auch schon benutzt und die anderen haben auch schon nachgefragt, weil das wissen sie ja bestimmt, dass hier überall diese Schimmelprobleme sind, ja. So, also das heißt, das Sprechen mit dem Mieter, der Mieter ist der Experte, der kennt das Haus besser als jeder andere. Und da habe ich schon manche Fälle erlebt, also ich weiß noch, wo ich die erste Wohnung gekauft hatte, ich war sehr ängstlich, ich bin so sicherheitsorientiert, der Mensch, ich konnte 2-3 Nächte nicht schlafen. Meine Freundin hat mir dringend von abgeraten, das zu machen und mich zu verschulden. Ja. Ich habe mich aber dann sehr eingehend informiert, habe mit alles geprüft, steuerlich und. Und ich weiß noch, der Anwalt hat mir damals gesagt, Herr Zittmann, wenn jeder das so machen würde wie Sie, dann gäbe es nicht so viele enttäuschte Kapitalanleger, und die gab es damals. Das waren ja Leute, die waren wahnsinnig, die haben zum Teil Wohnungen gekauft, ohne die anzugucken, nur weil ihnen einer irgendeine steuerliche Berechnung wo sie Steuern sparen konnten, gezeigt hat. Ja. Und das ist also wirklich so einer der Tipps. Gehen Sie hin, sprechen Sie mit möglichst vielen Mietern, schicken Sie auch ein Gutachter rein. Ja. Ich weiß noch, ich habe ein Haus mal in Neukölln gekauft, da waren so Setzungen irgendwo unten, da war dann 20, 30 Zentimeter Abstand und man hat schon Angst gehabt, gibt es da statische Probleme oder bricht das irgendwann zusammen. Da habe ich dann tatsächlich für 1.000 Euro Bohrungen vornehmen lassen und hat sich am Schluss rausgestellt, also bevor ich es gekauft habe, es war harmlos. Deswegen, andere, die haben es dann einfach nicht gekauft. Ja. Ich habe also auch nie was gekauft, ohne vorher dann Gutachter, und da habe ich also Sachen erlebt, ja, wo dann was Rehgipsplatten zugenagelt wurden, drunter war der Schwamm, angefaulte Deckenbalkenköpfe, giftige Holzschutzmittel, und der Verkäufer hat es nicht gesagt. Ja, ich habe es einmal erlebt, das wollte ich zur Eigennutzung kaufen, und da war die ganze Palette dann gewesen. Da habe ich gesagt, so, Sie können die Wohnung aus dem Verkauf nehmen. Sie haben mir gesagt, das gibt's ja alles nicht. Sie haben gesagt, Sie wussten es nicht, jetzt sind Sie bösgläubig, jetzt können Sie es auch an keinen anderen mehr verkaufen, ohne den drauf aufmerksam zu machen. Also deswegen dieses persönliche Sprechen mit den Mietern, auch das Geld nicht scheuen für Gutachter. Und oft ist wirklich so, der beste Kauf, den man macht, ist der, den man nicht macht. Aber dann auch vielleicht noch als Tipp, nicht abhalten lassen, wenn alle sagen, es ist eine schlechte Idee. Also so ein Beispiel habe ich auch in meinem Buch drin, das war Neukölln 2004, was ich eben erzählt habe auch. Ja, da hatte ich schon mit der Deutschen Bank verhandelt über einen Kreditvertrag, und ich soll zur Unterschrift kommen, dann drucken sie so rum. Ja, wir brauchen da noch Gremien, und wir haben da diskutiert. Nee, also Neukölln, das ist eine schlechte Idee, das können wir nicht begleiten. Ferry Euro Rating, damals ein Kunde von mir, haben gesagt, Herr Zittelmann, das ist sowieso eine schwachsinnige Idee, in Berlin zu investieren, aber das jetzt in Neukölln investieren, ist völlig absurd. Ich habe dann einen gefunden, der hat eine 120% Finanzierung gemacht. Ich habe die für 1 Million gekauft. Ich habe die 10 Jahre später für 4,2 Millionen steuerfrei wieder verkauft. Ja. Und so war das halt häufig, ja, dass dann also, das ist auch, sagen wir, ganz wichtig, dass man selbst sich analysiert, aber sich nicht von Meinungen von sogenannten Experten oder gar vom vorherrschenden Mainstream abhängig macht. Und manchmal können auch die schlechten Lagen können die guten Lagen sein. Also die Wohnung in der besten Lage, die ich habe, die ist 2 Minuten von der Fifth Avenue entfernt. Ja? Und das ist auch mein schlechtestes Investment. Also ich habe da kein Geld mit verloren. Ja? Aber das war also sozusagen, da hat man gemerkt, ich kenne mich halt in New York nicht aus und habe da was gekauft, wo also einer, der sich besser auskennt, das nicht gemacht hätte. Ja? Und gute Investments waren oft tatsächlich in einfachen Lagen. Auch Sachen, wo andere gesagt haben, nee, das ist eine schlechte Idee. Also da auch die Freude dran zu haben, gegen den Strom zu schwimmen, das ist ja das, was wir als Liberale sowieso machen, was uns oft Schwierigkeiten bereitet. Ja, Herr Lindner kennt das auch, dass man, wenn man gegen den Strom schwimmt, dass man viel Gegenwind, viel Stress bekommt. Schönerweise ist es beim Investment anders, da wird man endlich mal für den Nonkonformismus belohnt, ja, dass man nicht die Sachen so macht wie die Masse. Weil eins ist ja klar, wer das macht, was die Masse macht, der kriegt auch nur das, was die Masse hat, und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja doch ein bisschen mehr, und da muss man schon auch den Mut haben, sich des eigenen Verstandes zu bedienen und nicht irgendeine Mode mitmachen, die im Moment gerade herrscht.
Ja, vielen Dank, Herr Lindner. Ich gebe quasi ähnliche Fragen mal weiter. Sie haben uns verraten, Sie sind selbst auch Vermieter. Wie steht es um Ihren Bestand? Haben Sie ein paar Tipps und Tricks für uns, für private Immobilieninvestoren? Wie geht man an die Sache ran?
Ja, ehrlich gesagt habe ich die nicht, weil für mich ist quasi das Jahr 1998, wenn Herr Zittelmann 96 sagt, dass er begonnen hat. Bei mir war es schlicht eine selbstgenutzte Immobilie, die ich abgegeben habe, weil ich meinen Lebensmittelpunkt von Düsseldorf nach Berlin verlegt habe, und habe mich dann mit der Vermietung dieser Immobilie beschäftigt. Und dann fiel mir wie Schuppen von den Augen, was das für eine interessante Assetklasse auch in der Vermietung ist, also nicht nur bei der Selbstnutzung. Als ich mir dann die Finanzierung angesehen habe, inklusive der Abschreibungen, habe ich mir die Frage gestellt, warum ich nicht schon vor 10 Jahren damit begonnen habe. Und deshalb wäre mein Tipp an all diejenigen, die sich noch mit dem Gedanken tragen, wage ich das, nicht nur für Selbstnutzung, sondern auch für den Vermögensaufbau, nicht zu lange zu warten, sondern sich zu qualifizieren und rasch damit zu beginnen. Ich glaube, dass jetzt in den nächsten Monaten und Jahren es noch ganz spannende Gelegenheiten geben wird. Auch das makroökonomische Umfeld, Stichwort Zins, Preisentwicklung, Inflation, gibt, glaube ich, gute Gelegenheiten, gerade jetzt in dieser Phase einzusteigen.
Herr Lindner, wenn ich da noch mal ganz kurz reingehen darf zum Thema Zinsentwicklung, dann Sie noch mal die Frage, wie schätzen Sie es jetzt konkret ein in der nächsten Zeit, wo die Reise hingeht?
Also es ist ja historisch tief. Kann das noch tiefer gehen? Geht das jemals wieder hoch?
Also wir sind jetzt absolut im Reich der Spekulation. Das will ich auch sicherheitshalber vorweg sagen. Das ist also jetzt kein Anlagetipp, sondern meine Spekulation. Meine Spekulation ist nein, auf sehr lange Zeit, kaum absehbar lange Zeit, wird sich der Zins nicht dramatisch erhöhen, dass er wieder 3, 5, 6 oder wir hatten mal auch 7, 8% Preisentwicklung und Zins, sondern ich glaube, dass wir auf sehr lange Zeit ein so niedriges Zinsniveau haben werden. Das hängt mit einer Reihe von Faktoren zusammen. Es hängt auch mit der Situation der Staatsfinanzierung in Europa und der Welt zusammen. Die öffentliche Verschuldung ist ja nochmal stark gestiegen durch die aktuellen Kriseninterventionen. Die Notenbanken weisen das immer zurück. Heute Frau Schnabel in der FAZ in einem Gastbeitrag weist das natürlich zurück. Das hätte keine Auswirkung. Nun ja. Und außerdem haben wir einen enormen Überhang von Altersvorsorgevermögen in den OECD-Staaten, die ebenfalls angelegt werden wollen. Auch das hat Auswirkungen natürlich auf das Zinsniveau. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in eine japanische Entwicklung geraten mit niedrigem Zins und niedrigem Wachstum. Das wäre schlecht, eine solche Entwicklung bei uns. Aber an der Zinsfront erwarte ich jedenfalls keine größeren Verschiebungen. Aber durch den niedrigen Zins haben wir in den vergangenen Jahren ja schon eine dramatische Steigerung bei bestimmten Assetklassen gesehen. Der Niedrigzins hat geradezu als technischer Effekt dazu geführt, dass die Assetklasse Immobilie, aber auch die Assetklasse Wertpapier, Aktie, Vintage-Damenhandtaschen, automobiles Kulturgut, dass das alles eine Vermögenspreisinflation erfahren hat. Und deshalb kann man nur zuraten, in solche Sachwerte zu investieren, gegebenenfalls auch über eine Finanzierung. Das sage ich auch mal jetzt, wir reden über Immobilie für das Wertpapier. Warum stärken wir nicht die Attraktivität von Wertpapierbesitz, insbesondere dem Aktiensparen, dadurch, dass wir wie bei der Immobilie eine Spekulationsfrist einführen, sprich, aber eben mit umgekehrter Wirkung, das würde am Kapitalmarkt bedeuten, wer eine Aktie länger als 3 oder 5 Jahre hält, der soll doch bitte den Veräußerungsgewinn steuerfrei vereinnahmen können. Das wäre ein echter Schub auch für eine Kapitalmarkt, für eine Aktienkultur.
Hatten wir ja früher schon mal, da war es ja 2 Jahre, ich weiß noch, da war es für Immobilien 2 Jahre, für Aktien auch, dann hat man es bei Immobilien auf 10 Jahre verlängert, ja, und ja, mit den Zinsen.
Also, und bei der Aktie gestrichen.
Genau, bei der Aktie dann gestrichen, ja, also mit der Immobilie, mit den Zinsen sehe ich genauso leider, ja, weil im Prinzip heißt es ja, also.
Ja, wir sind nur, es tut mir ganz furchtbar leid, wir sind am Ende der Zeit angekommen, weil wir gleich noch.
Was?
Wir wissen, wir haben ein absolut vollgepacktes Programm heute. Insofern wollen wir an der Stelle die Runde erstmal beenden. Wir haben, wie gesagt, das ist heute der Auftakt vom Immocation Festival. Wir haben großes Vor mit dieser Brand. Leider heute ja nur als Livestream möglich. Die Rahmenbedingungen kennt jeder. Ich bin sicher oder drücke zumindest die Daumen, dass wir nächstes Jahr eine Präsenzveranstaltung haben mit ganz vielen Teilnehmern. Und dann würden wir natürlich auch freuen, Sie da wieder begrüßen zu dürfen. Insofern für den Moment, für heute erstmal herzlichen Dank und ich gucke mal in Richtung unserer Technik, dass wir umschalten. Sag hier schon mal danke, Herr Siedelmann, danke, Herr Lindner, schön, dass Sie da waren.
Bis bald. Danke und tschüss.
Ciao. Ciao.